Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge André Mampft, dem leckeren Podcast für deine Ohren. Heute mit dem Thema Lifehacks zum Kochen oder für die Küche. Wer kennt es nicht? Man geht an den Kühlschrank. Wie erkennt man, ob Eier noch gut sind? Man kann ja schlecht einfach reingucken und nochmal zumachen und sagen, ach ja, hält ja noch eine Woche. Es gibt da einen sogenannten Schwimmtest. Das bedeutet, legt man ein frisches Ei in kaltes Wasser, bleibt es am Boden liegen. Ältere Eier richten sich aufgrund der vergrößerten Luftkammer teilweise auf oder schwimmen sogar an der Oberfläche. Wenn das Ei senkrecht im Wasser steht, ist es schon 2 bis 3 Wochen alt. Überalterte Eier, das heißt älter als 28 Tage, schwimmen an der Wasseroberfläche. Sofern sie geruchsfrei sind, können sie noch zum Backen verwendet werden. Es gibt aber auch den sogenannten Schütteltest. Alte Eier verursachen beim Hin- und Herschütteln ein klucksendes Geräusch, weil das Eiklar dünnflüssiger geworden ist. Und es gibt zu guter Letzt den Aufschlagtest. Beim frischen Ei ist der Dotter hochgewölbt und das Eiklar deutlich in 2 Zonen geteilt. Nämlich dickes, fast gallertartiges Eiklar sitzt am Dotter und dünneres Eiklar drumherum. Mit zunehmendem Alter wird der Dotter flacher und das Eiklar dünner und zerfließt. Jetzt wisst ihr, ob euer Ei noch gut ist, aber was bedeutet denn der Stempel überhaupt auf dem Ei? Dies ist der Erzeugercode und mit Hilfe dieses Erzeugercodes auf dem Ei kann man feststellen, in welcher Haltungsform die Eierproduktion stattfindet und es ist eine Rückverfolgbarkeit bis in den Stall möglich. Beispiel, der Erzeugercode 1-DE0812341. Die erste Ziffer erklärt die Haltungsform, also 1 für Freiland, 2 für Bodenhaltung und 3 für Käfighaltung. Es gibt auch die 0, die ist noch relativ neu, das bedeutet die ökologische Haltung. Die 2 Buchstaben, in dem Fall DE, bezeichnet das Herkunftsland. Das besagt, dass die Eier in Deutschland produziert wurden. Die nächsten beiden Ziffern, hier jetzt im Beispiel die 08, sind der Code für das Bundesland. 08 bedeutet zum Beispiel Baden-Württemberg. 07 wäre Rheinland-Pfalz, 09 Bayern, 10 Saarland und 11 Berlin und so weiter. Die Nummer danach, in unserem Fall die 1234, ist die Kennnummer des registrierten Legehennenbetriebs. Und die 1 dahinter ist die Stallnummer, also eine 2 für Stallnummer 2, 3 und so weiter. Noch ein paar Hacks zum Thema Eier. Viele schwören darauf, dass wenn man ein Ei auf einer glatten Oberfläche aufschlägt, es im Gegensatz zum Aufschlagen an einer Kante keine Eierschalenstücke in der Schüssel gibt. Habe ich noch nicht versucht, aber was wirklich funktioniert, wenn doch mal ein Stück Schale mit reinfällt, mach deinen Finger nass, um das Stück herauszufischen. Denn das Wasser zieht die Schale an, ohne dass sie weggleitet. Und wenn das Ei draußen ist und du perfekt im Insta-Style das Eigelb herausnehmen möchtest, also Dotter vom Eiweiß trennen, dann greif zur Plastikflasche und nutze den Saugeffekt. Wenn du die Flasche ein wenig zusammendrückst und am Eigelb wieder loslässt, zieht das Eigelb automatisch in die Flasche rein. Was haben wir jetzt für eine Überleitung von Eiern zu Drinks? Naja, ich sag mal so, ich mag hier gerne Whisky sauer und dafür benutzt man das Eiklar eines Bio-Eis. Aber was kommt noch mit rein in den Whisky Sour? Klare Eiswürfel. Die sehen am besten aus. Aber ihr kennt das sicherlich, wenn man zu Hause Eiswürfel macht, in so einer Eiswürfelschale oder in dieser Folie drin, dann ist das Eis meistens so weißlich. Und viele Hobbybarkeeper schwören darauf, das Wasser vor dem Einfrieren erst 1 bis 2 Mal abzukochen. Damit werden Bakterien getötet und die Gase und Mineralien gehen raus aus dem Wasser. Für die Klarheit viel wichtiger als das Abkochen ist jedoch die Art des Gefrierens. Denn man sollte die Eiswürfel möglichst langsam einfrieren. Jetzt sagt ihr, klar, wir frieren einfach mal langsam ein. Wie soll das gehen? Ich erkläre euch das Prinzip. Habt ihr schon mal Eiszapfen gesehen? Ganz sicher, ne? Die von der Regenrinne runterhängen und die sind immer so schön klar und durchsichtig. Der Grund ist, dass das Wasser hier sehr langsam nach und nach festfriert. Eine dünne Wasserschicht nach der anderen setzt sich wie bei einem Stalaktit am Zapfen fest, sodass er von innen nach außen immer dicker und länger wird. Möglichst ähnlich sollte der Prozess für durchsichtige Eiswürfel funktionieren. Damit die eigenen Eiswürfel möglichst langsam und schonend gefrieren, kann man bei manchen Tiefkühltruhen oder Gefrierfächern die Temperatur hochstellen. Bei nur minus 4 Grad Celsius gefriert das Wasser langsamer als bei minus 12 Grad und entsprechend weniger Trübung entsteht. Dann ist wichtig, nicht von außen nach innen gefrieren lassen. Wichtig ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Richtung, in der das Wasser zu Eis wird. Wie vorher erklärt, entstehen die Risse und Trübung in der Mitte des Eiswürfels, wenn die Luft nicht mehr entweichen kann. Auch bei einem schonenden Einfrieren bei relativ warmen minus 5 Grad Celsius bleibt in der Mitte Luft übrig, die den Eiswürfel innen trübt. Spezielle Eiswürfelmaschinen für die Gastronomen halten das Wasser während des Gefrierens in Bewegung und steuern den Gefriervorgang, sodass die Eiswürfel von innen nach außen gefrieren. Beim Eiswürfel selber machen ist es am einfachsten, die Richtung mit Hilfe von Isolierung zu beeinflussen. Dazu packt man die mit Wasser gefüllte Eiswürfelform in eine Box, die man oben mit Alufolie bedeckt. Diese hält die Kälte oben ab. So gefrieren die Eiswürfel langsam von unten nach oben und die störende Luft kann nach oben in die Box entweichen. Somit hat man nach etwa 24 Stunden perfekt durchsichtige Eiswürfel. Wenn wir schon gerade beim Thema Wasser sind, warum kocht Wasser eigentlich über? Sobald Flüssigkeiten den Siedepunkt von 100 Grad Celsius erreicht haben, sprudeln sie. Dabei entstehen Gasblasen, die nach oben steigen. Kocht man reines Wasser auf, zerplatzen diese Blasen sofort. Das Wasser kocht nicht über. Handelt es sich aber um ein Gemisch aus Wasser und geronnenem Eiweiß oder Stärke, sind die Blasen stabiler und platzen erst viel später. Dadurch entsteht Schaum, der Platz im Topf einnimmt und letztlich zum Überkochen führt. Somit gibt es nun Tipps für euch, mit denen Wasser nicht mehr überkocht. Eine Sekunde nicht hingeschaut und schon ist das kochende Wasser im Topf übergelaufen. Damit das nicht so schnell passiert, kann man etwas Butter oder Öl in das Wasser geben. Oder man legt nach dem Aufkochen einen Holzlöffel zwischen Deckel und Topf. Auch dann kann das Wasser nicht mehr überkochen. Das Holz des Kochlöffels sorgt nämlich dafür, dass die Oberfläche des Schaums unterbrochen wird und verhindert so das Überkochen. Ein paar Utensilien oder Methoden sorgen dafür, dass Wasser nicht mehr überkocht. Zum Beispiel Eiswürfel. Gibt man einen Eiswürfel in das Wasser, das überzukochen droht, senkt es sich schnell wieder und verschont Topfrand sowie Herdplatte. Oder man nimmt einen Metalllöffel. Bei Nudelwasser ist es hingegen ein Metalllöffel, der ein Überkochen verhindert. Den Löffel einfach schräg in den Kochtopf legen, sodass der Stiel aus dem Wasser ragt. Auf diese Weise kann die Hitze durch den Löffelstiel aus dem Topf geleitet werden, was wiederum dazu führt, dass das Wasser nicht überkocht. Pusten oder rühren. Weniger effektiv als die vorangegangenen Tipps, aber eine schnelle Lösung ist, in den Schaum zu pusten, sobald er überzukochen droht. Es steigen allerdings schnell neue Gasblasen hoch, weshalb man zu einem Kochlöffel greifen und das Wasser umrühren sollte, damit es nicht überkocht. Wo wir gerade schon beim Blubbern und Hochkochen und Sprudeln waren. Wie sieht's aus bei euch mit Sekt, Schaumwein, Champagner oder auch hier in der Grenzregion mit dem guten Cremant d'Alsace? Was guten Sekt und Champagner ausmacht, ist auch die Perlfähigkeit. Und auch ein Bier schmeckt erfrischender, wenn es ausreichend Bläschen bildet. Problem? Perlen steigen in fast jedem Glas unterschiedlich stark nach oben. Schauen wir aber zuerst mal, warum der Sekt in jedem Glas anders perlt. Während Sekt, Champagner und anderer Schaumwein gärt, geht durch zunehmenden Druck in der Flasche Kohlendioxid, also CO2, in den Wein über. Knallt dann der Korken, sinkt der Druck in der Flasche und das im Wein eingelagerte CO2 will wieder gasförmig werden. Problem: So leicht kann das Gas nicht entweichen. Es braucht einen Anhaltspunkt, an dem sich die Gasbläschen sammeln und zu Perlen anwachsen können. Das sind meist kaum sichtbare Kratzer oder Fehler in der Flasche oder im Glas. Etwas Staub im Sektglas kann Wunder wirken. Ein zu perfekt gesäubertes Glas lässt Sekt schnell alt aussehen. Denn hier können sich kaum Perlen bilden. Was dagegen hilft? Nobody is perfect. In kaum einem Glas finden sich nicht ein paar Staubkörner oder Fasern vom Poliertuch. Und das ist gut so, denn auch daran sammelt sich das CO2 und wird zur Blase. Kurz gesagt, für eine schöne Perlenbildung darf das Sektglas ruhig nicht zu sauber sein. Lippenstift oder andere Fingerabdrücke haben jedoch nichts am Glas zu suchen, das ist klar. Aber durch einen wichtigen Punkt perlt Sekt besonders schön. Wie erhöht man somit die Perlenbildung im Getränk? Zum Beispiel mit den richtigen Sektgläsern. Viele Hersteller bieten Gläser mit einem sogenannten Moussier-Punkt an, also französisch für Mousse, für Schaum. Gemeint ist damit ein kleiner Knubbel an der Innenseite des Glasbodens. Dieser Punkt hat schon so manchen beim Gläserpolieren zur Weißglut gebracht. Wer ihn nicht kennt, meint, da klebt noch etwas Hartnäckiges am Glas. Der Mussierpunkt hat jedoch eine wichtige Funktion. An diesem Punkt bilden sich die kleinen CO2-Blasen und steigen dann auf. Eleganterweise ganz gleichmäßig und mittig im Glas. Wer keine Gläser mit Mussierpunkt hat, kann es mit einem kleinen Piekser oder Kratzer auf der Glasinnenseite im Do-it-yourself-Verfahren versuchen. Dabei sollte man jedoch sehr behutsam vorgehen, weniger ist mehr. Das Essen ist fertig, die Gäste sind da und die 6 Flaschen werden geöffnet. Aber was tun, wenn das Prickelwasser schal geworden ist? Dann hilft eine Rosine. Die gibt man einfach in die Flasche. Der Zucker der Rosine produziert mit der Hefe neue Kohlensäure, ohne dass sich der Geschmack verändert. Willst du den Trick ausprobieren, solltest du wie folgt vorgehen. Nimm den schalen Sekt aus dem Kühlschrank und verteile ihn auf Gläser. Gib in jedes Glas ca. 3 Rosinen. Stell die Gläser für etwa 5 Minuten in den Kühlschrank und danach kannst du die Rosinen herausholen und den Sekt weiterverarbeiten. Oder du genießt ihn einfach pur. Wir kommen zu einem technischen, kontrovers diskutierten Gerät in der Küche. Es geht um die Mikrowelle. In den 90er Jahren totaler Mikrowellenboom. Und ich muss euch auch wirklich sagen, ich schätze die Mikrowelle sehr. Denn die Mikrowelle ist ein sehr guter, sauberer und energiesparender Helfer. Und ich erzähle euch jetzt warum. Schnelle Kartoffeln oder Gemüse aus der Mikrowelle. Du möchtest Zeit, Energie und Wasser sparen, den intensiven Geschmack von Gemüse behalten, dann sollte dein Gemüse generell nicht im Wasser schwimmen. Dämpfen mit einem Einsatz ist hier viel effektiver. Gemüsekochen in der Mikrowelle ähnelt etwas dem Dampfgaren, denn die verdampfende Flüssigkeit unterstützt den Garprozess zusätzlich. Wenn es auch mal schnell gehen muss, kannst du deine Mikrowelle benutzen. Für kleinere Portionen, ca. 2-3 Personen, kannst du zum Beispiel Kartoffeln schälen und halbieren, sie in eine Schüssel mit 3-4 Esslöffel Wasser in die Mikrowelle geben und mit einem Teller abdecken. Dann ca. 5-7 Minuten bei 700 Watt garen lassen. Rausnehmen, salzen, fertig. Geht auch mit Nudeln super, die müssen aber halt auch ganz bedeckt sein mit Wasser. Weißt du eigentlich, wie die Mikrowelle funktioniert? Hierzu habe ich einen interessanten Text beim Bundeszentrum für Ernährung gefunden. Manche Verbraucher fürchten, die Arbeitserleichterung mit gesundheitlichen Einbußen bezahlen zu müssen. Diese Sorge ist jedoch unbegründet. Die elektromagnetischen Strahlen der Mikrowelle versetzen die Bestandteile der Lebensmittel lediglich in Schwingung, sodass Wärme entsteht. Die Zusammensetzung der Speise ändert sich jedoch nicht. Dazu sind die Wellen nicht stark genug. Das Lebensmittel kann auch keinerlei Strahlen aufnehmen. Speisen aus der Mikrowelle sind genauso unbedenklich wie Gerichte aus dem Kochtopf. Bleiben wir noch eine Minute bei der Mikrowelle. Mir fallen da spontan noch ein paar Dinge gerade ein. Nützliche und, sagen wir mal, eine schon ziemlich perverse Sache. Die nützliche. Wenn du dir Essen aufwärmst und möchtest, dass alles schön saftig bleibt, dann leg einfach ein feuchtes, sauberes Tuch über dein Essen. So ein Zewa-Tuch oder eine festere Serviette. Bei einem Margarinehersteller habe ich Folgendes entdeckt. Backen in der Mikrowelle. Lust auf ein Stück Kuchen zum Kaffee, aber gerade kein im Haus? Backen Sie doch den Tassenkuchen in der Mikrowelle. Der ist in 5 Minuten fertig. Was du dazu brauchst? 1 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Milch, 1 Esslöffel weiche Margarine, geht auch mit Butter, 1/2 Ei, 4 Esslöffel Mehl und 1/4 Teelöffel Backpulver. Das ist jetzt für eine Portion. Nach Belieben noch Kakaopulver, Nüsse, Früchte und Gewürze dazu und alles umrühren. In eine Tasse oder in ein Glas füllen und etwa 2 Minuten in der Mikrowelle bei 600-700 Watt backen. Und genießen. Direkt aus der Tasse. Noch besser schmeckt er mit Sahne, Schokosoße oder Früchten garniert. Also wie gesagt, geht auch mit Butter. Habe ich auch schon gemacht. Finde ich absolut mega. Du hast Bock auf ein Stück Kuchen, macht der Schokokuchen aus der Mikrowelle. Geht garantiert. Die andere Sache, die man machen kann, man kann zum Beispiel in der Mikrowelle perfekt Bacon Cross backen. Ne? Also auf einen Teller die Streifen auslegen und dann mache ich immer so Butterbrotpapier drüber. Dann versaut auch nichts und der Bacon wird richtig kross. Ich glaube, das Papier nimmt auch die Feuchtigkeit ein bisschen auf. Aber Vorsicht, Teller ist immer sehr, sehr heiß und es schwimmt natürlich auch ein bisschen Fett drauf. Wer jetzt diese "Ich gönne mir mal heute Abend vor dem Fernseher einer Packung Bacon als Snack"-Variante noch etwas toppen möchte, eine kleine Schüssel füllen mit kleinen Stücken, so 1 Zentimeter groß, Rohesser oder Mettwurst. Auch Papier drüber und ab in die Mikro. Oh mein Gott, das geht auf die Hüfte. Wobei, das Fett brutzelt ja raus. Und man hat nur noch diese krosse Wurststückchen, die man so wegmampfen kann. Das Fett kann man aber auch aufheben, wenn man nachhaltig ist und am nächsten Tag damit kochen. Ist natürlich sehr würzig dann auch. Ach, mir fällt noch was ein. Es gibt ja Leute, die sagen, in der Mikrowelle ist so wenig Platz, wie soll ich da überhaupt 2 Gefäße unterkriegen? Klar, man will ja manchmal, wenn man dann was zu essen macht, auf dem Teller, keine Ahnung, man breitet sich ein Steak und hat dann noch, Püree und Gemüse oder so. Und das muss man gleichzeitig warm machen. Kann man natürlich auch nacheinander machen, hält ja auch warm. Aber wenn jemand sagt, ich möchte gern beides gleichzeitig machen, Energie sparen, dann gibt's da auch einen Trick. Ihr müsst euch einfach für eine Schüssel ein kleines Podest bauen. Einfach eine umgedrehte kleine Schüssel oder eine Tasse unterstellen und schon ist eine Schüssel erhöht und passt auch neben die andere. Kommt natürlich auf die Schüsselgröße an, aber dieser Trick hat bei mir auch schon funktioniert. Wo wir bei der Mikrowelle sind, gehen wir doch einfach mal auch zum Backofen. Sehr geehrter Herr Backofen, der Backofen natürlich. Was viele nicht wissen, es heißt in vielen Rezepten immer noch, man soll den Backofen vorheizen. Das Vorheizen des Backofens ist aber bei neuen Backöfen gar nicht mehr nötig. Hier kann man 20% der Energie einsparen. Dass in vielen Rezepten diese Angabe trotzdem angegeben wird, liegt daran, dass so das Gelingen des Gerichts garantiert werden möchte. Wo man auch noch viel sparen kann, mit Umluft lässt sich super viel Energie sparen. Insbesondere beim Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit. Nicht jedes Blech einzeln backen, sondern den Herd auf Umluft schalten und so bis zu 3 Bleche auf einmal backen. Funktioniert wunderbar. Ich mache generell, glaube ich, alles mit Umluft. Außer wenn ich noch was bisschen anbräunen will und so, dann gibt's diese Oberhitzespirale, die dann noch einmal schön Power drauf gibt.
Achtung, jetzt kommt die Werbung. Ihr sucht noch ein hochwertiges Geschenk für einen Feinschmecker oder als Belohnung für euch selbst? Dann schnappt euch eine der limitierten Flaschen Marmelow-Quittenbrand. Im Whiskyfass gereift und mit Wiesenkräutern von der Bio-Streuobstwiese harmonisiert, ist Marmelow der Obstbrand für Genießer. Ach ja, Marmelow gibt's natürlich auch als Likör für die Süßen unter euch. Marmelow bekommt ihr bei ausgewählten Händlern und unter marmelowschnaps.de.
Ja, wenn man so am Kochen ist, was braucht man denn da so in der Küche? Natürlich Platz zum Schnibbeln. Das ist ja immer so ein Ding. Wer kennt's nicht? Küchenablagefläche kann man nie genug haben. Bei uns auf der Küchenablagenfläche. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da steht dann noch eine Mikrowelle, da steht noch eine Kaffeemühle, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Wassersprudler und noch jede Menge anderer Kram. Und zack, hat man gut 30-50% der Arbeitsfläche einfach verloren. Wenn du jetzt aber Fläche zum Schnibbeln brauchst, kannst du froh sein über Schubladen. Die Schubladen, na klar. Schubladen sind diese praktischen Ausziehfächer, wo du dann Besteck oder sowas drin hast. Und wenn du die ausziehst, hast du perfekten Platz, um da drauf ein Schneidebrett zu platzieren. Also wenn du noch kein Brett hast, was so auf deine Schublade passt, solltest du dir schleunigst eins besorgen, denn das ist perfekt. Schublade rausziehen, Brett drauf, wieder ein Stückchen rein, damit das Brett perfekt platziert ist und schnibbel, schnibbel, schnibbel. Wenn du fertig bist, Brett raus, ab in die Spüle, Schublade zu, fertig. Also mega, mache ich auch bei uns. Ist auch irgendwie, weiß ich nicht, du stehst da irgendwie besser dran. Also kommt mir mal so vor. Ist ganz cool. Schneidebrett. Warum hat das Schneidebrett ein Loch? Das habe ich entdeckt im Netz, war sehr überrascht. Bitte sag mir mal, wer von euch auch das Loch so nutzt, wie ich jetzt beschreibe. Also, das Loch im Schneidebrett könnte vielen Hobbyköchen das Arbeiten der Küche enorm erleichtern, denn die Öffnung kann dafür genutzt werden, viel Dreck und Ärger zu vermeiden. Statt die geschnittenen Zutaten vom Brett in die Pfanne zu schieben, kann man dafür einfach das Loch nutzen. Platzieren Sie die Öffnung im Schneidebrett dafür direkt über Topf oder Pfanne und schieben Sie die Zutaten in das Loch. Dadurch landen die geschnittenen Leckereien zielgenau im dafür vorgesehenen Behälter und nicht mehr versehentlich auf dem Herd. Damit spart man sich auch lästige Putzarbeiten nach dem Kochen. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob diese Menge auch durch dieses Loch dann passt. Es fällt dann eh runter irgendwie. Aber es wird als super mega Lifehack und als Bestimmung des Loches im Schneidebrett so genannt. Im Internet. Das böse Internet. Reinigung der Schneidebretter. Das ist auch, sage ich kurz dazu, ist zwar kein Hack, aber was immer wichtig ist, ihr müsst das auf jeden Fall nach dem Reinigen mit Wasser und Spülmittel noch einmal mit kochendem Wasser am besten übergießen, weil somit tötet ihr alles ab, was da noch drauf rumhockt. Ne? Also ihr desinfiziert das Brett quasi damit. Zur Pflege von guten Brettern kann man diese von Zeit zu Zeit mit Zitrone einreiben und Salz draufgeben. Das zieht so ein bisschen alles raus. Also einwirken lassen, Viertelstunde und dann gründlich abspülen. Und wenn das Brett dann danach nochmal getrocknet ist, sollte man es mit Öl einreiben zur Konservierung. Am besten geht da Leinen- oder Walnussöl, da das trockene Öle sind und sehr gut einziehen. Wenn man Olivenöl nimmt, das hinterlässt so einen schmierigen Film drauf. Jetzt, meine lieben Freunde, kommt was ganz Wichtiges, denn es geht um das Thema Speisen versalzen. Wem ist das noch nicht passiert? Mal schön den Salzstreuer geholt und blub, ist da viel mehr rausgekommen als sollte. Das ist ein Problem, wo viele sagen, da kann man gar nichts machen. Aber es gibt scheinbar doch ein paar Hacks, die funktionieren. Ganz klar, was muss man als erstes machen? Abschöpfen. Wenn man sieht, da liegt so ein Berg Salz irgendwo drin, das zuerst mal wegmachen. Ja, weil ansonsten versalzene Speisen sind immer ungenießbar. Also, als erste Sofortmaßnahme, Abschöpfen des Salzes, bevor es einsinkt und sich auflöst. Fleisch kann man noch mit einem Küchentuch abtupfen und dann hoffen, dass nicht so viel Salz drin ist. Also generell ist es ratsam, das Salz erst in die Handfläche zu geben und dann ins Essen, damit solche Missgeschicke nicht geschehen. Und generell salzt man auch erst ganz am Schluss, aber das ist eine Glaubenssache. Ich salze immer erst später. Was sich aber sehr gut eignet, was angeblich das Salz aufsaugt, ist eine rohe Kartoffel, eine Karotte oder ein Stück Brot. Diese Maßnahmen helfen dabei, überschüssiges Salz aus Soßen und Suppen aufzusaugen. Die Salzschwämme werden für mindestens 15 Minuten mitgekocht und anschließend mit einem Schaumlöffel herausgefischt. Ein alter Trick, der schon zu Großmutters Zeiten angewandt wurde. Ebenfalls wie ein Schwamm funktionieren Backpflaumen. Die getrockneten Früchte nehmen allerdings nicht nur das Salz auf, ihre Süße bildet zugleich ein geschmackliches Gegengewicht. Auch Honig bietet Unterstützung dabei, den penetranten Salzgeschmack auszubalancieren. Eine Möglichkeit ist auch, die Suppe oder den Eintopf zu verdünnen. Dabei gibt es jedoch Folgendes zu beachten. Zum einen sollte man bei Suppen vorher etwas von der versalzten Brühe abgießen, damit sie nachher im Aroma nicht zu dünn wird. Zum anderen sollte man eher zu Sahne, Schmand oder Butter statt zu Wasser greifen, da Fett das Salz bindet. Grundsätzlich ist es anzuraten, das Essen erst ganz zum Schluss zu salzen, was ich eben auch schon gesagt habe. Durch das Köcheln verdunstet Wasser, was die richtige Dosierung des Gewürzes schwierig macht. Außerdem überlagert das Salz durch das lange Mitkochen den Eigengeschmack der Zutaten. Lasst uns nun mal zu einem meiner Lieblingshacks kommen. Und das sind ganz einfach gefrorene Zwiebeln. Alle paar Monate stehe ich in der Küche und weine. Ich weine viel, aber nur einmal. Denn ich schneide Zwiebeln. So zwei Säcke. Die geschnittenen Zwiebeln verteile ich auf Ziplock-Beutel. Das sind die, die man immer wieder auf- und zumachen kann. Gerade so viel, dass ich flache Beutel draus machen kann. Die sind besser zum Stapeln und auch zum Portionieren später. Brauche ich Zwiebeln zum Kochen, Braten, Dünsten, was auch immer, dann nehme ich einen Beutel aus der Tiefkühltruhe, schlage ihn vorsichtig auf die Arbeitsplatte, damit sich die Zwiebeln da ein bisschen lösen. Das ist ja so ein Block dann und kann die Zwiebeln rausrieseln lassen oder halt kleine Blöcke entnehmen. Das ist echt super. Das spart wirklich Zeit und besonders Tränen. Apropos Zwiebeln, ich mag auch sehr gerne Frühlingszwiebeln. Die halten sich, wenn man so einen Bund kauft, im Kühlschrank nicht allzu lange. Die werden dann so matschig, also ne, so wie eine verwelkte Pflanze. Und es gibt aber auch da einen Trick. Man kann einfach diese Frühlingszwiebeln, anstatt in den Kühlschrank zu legen, in ein Glas mit Wasser stellen. Also so viel Wasser, dass die Wurzeln gerade im Wasser sind. Das Wasser regelmäßig wechseln und schon habt ihr Monate an den leckeren Zwiebelchen. Also Frühlingszwiebeln super gut aufzuheben. Ansonsten gibt's auch hier die Möglichkeit natürlich schon klein schneiden, portionieren und einfrieren. Am besten nehmt ihr dazu eine leere Plastikflasche. Gibt ja so die kleineren, was da drin, glaub halber Liter. oder noch kleinere. Und dann könnt ihr das nämlich auch super portionieren nachher. Flasche einfach so ein bisschen mal auf den Tisch knallen, dann lockern die sich nochmal und dann könnt ihr das so rausschütten. Ist super. Was genauso gut funktioniert wie Frühlingszwiebeln, ist auch Spargel. Beim Spargel könnt ihr das genauso machen. Den kann man auch einfach mit den abgeschnittenen Enden in Wasser stellen und der hält sich dann super lange. Was ich auch sehr gerne mag und wirklich ja auch rege nutze, gerade jetzt zum Ende des Sommers, da habe ich Angst um meine Kräuter. Gibt ja auch eine Folge, da erzähle ich euch, was man ganz einfach anpflanzen kann zu Hause, auch wenn man keinen Garten hat. Und trotzdem kommt ja der böse Winter irgendwann. Ne? Und ich kann nicht alle Pflanzen mit ins Haus holen. Also was mache ich, damit ich immer frische Kräuter habe, auch im Winter? Ganz einfach. Deine Lieblingskräuter nimmst du einfach, schnibbelst die klein, machst dir eine gute Mischung schon am besten draus, wo du sagst, das passt zusammen, das nutze ich eh immer zusammen. Und das gibst du in eine Schüssel und vermengst das mit Öl. Ich lasse das dann immer noch eine Zeit lang ziehen. Ich nehme Olivenöl dafür. Ich benutze eh fast ausschließlich Olivenöl. Und wenn das dann gezogen hat, dann portioniere ich diese Kräuter mit dem Öl in Eiswürfelschalen. Genau, also wie, also würde ich Wasser reinkippen, mache ich halt diese Kräuterölmischung rein und das friere ich dann ein und bei Bedarf kann man sich zack so einen Eiswürfel, also so einen Ölwürfel quasi dann rausmachen und der Ölkräuterwürfel landet dann in der Pfanne oder sonst wo du halt kochen möchtest und das ist perfekt. Ne? Wer von euch jetzt sagt, Mensch, so selber kochen, das ist gar nicht so mein Ding, da habe ich auch noch Lifehacks für die Tiefkühlpizza-Lover. Also bei uns, ganz ehrlich, ist die Tiefkühlpizza eigentlich verschwunden. Das ist jetzt keine Werbung. Ich empfehle das wirklich jedem, weil ich total überzeugt bin. Ich habe mir so ein G3 Ferrari Pizzaofen bestellt. Das ist so ein elektronischer Pizzaofen mit Pizzasteinen drin. Deckel auf, Deckel zu. Das Ding ist nicht groß wie ein großer Kochtopf, bisschen größer. Kann man also auch gut im Küchenschrank irgendwo verstauen. Ist ruckzuck wieder draußen. Das ist wirklich das Beste, was meiner Küche und mir passieren konnte. Na, weil der macht die beste Pizza. Absolut. Und Pizzateig ist so schnell gemacht, portioniert und eingefroren. Also ich mache extra immer viel Teig, aber meistens hält er gar nicht so lange, weil wir dann 3 Tage hintereinander irgendwelche Pizzen oder Varianten davon essen, weil das ist einfach so mega lecker. Naja, egal. Also ihr habt trotzdem, sagt trotzdem, Tiefkühlpizza gehört bei uns dazu. Bis zu Hause, Freund, Freundin, Bekannte sind da und du willst mehr als eine Pizza auf ein Blech packen. Schwierig. Na, du machst eine Pizza da mittig drauf und dann die zweite hängt dann so ein bisschen über das Backblech drüber oder so. Ist natürlich blöd. Hast ein zweites Blech, super. Aber was ist, wenn du 3 oder 4 Personen da hast? Na, ganz einfach. Du musst einfach deine Pizzen halbieren. Na, und wenn du jetzt 2 Pizzen hast und halbierst die, kannst du da ganz locker die beiden Pizzen auf ein Blech packen. Das ist wirklich geil, denn wenn du immer mit der durchgeschnittenen Seite der Pizza die Pizza an eine Seite vom Blech legst, also du hast quasi an jeder Blechseite einen Halbmond und dann passt das wunderbar. Das Gute zusätzlich dabei ist natürlich, dass jeder, der dabei ist, kann dann eine halbe Pizza von dem anderen noch bekommen und dann hat man von jedem Geschmack ein bisschen was. Bei Pizza denke ich natürlich auch immer an Nudeln. Wenn ihr nicht wisst, wie viel Spaghetti ihr braucht pro Person, und habt so eine Nudelkelle auch. Das ist die mit den Zacken zu Hause. Die haben meistens vorne in dieser Kelle drin auch so ein Loch. Das ist so, keine Ahnung, so 2 Euro. Ich hätte jetzt 5-Mark-Stück gesagt, aber das kennen viele von euch sicherlich gar nicht mehr. So ein 2 Euro Loch drin. Und wenn du da die trockenen Spaghetti reinmachst, bis keine mehr reinpassen, hast du eigentlich genau eine Portion für einen Normalesser. Ich glaube, mir wird es nicht reichen. Aber ich mache eh immer eine ganze Packung. Und was übrig bleibt von den Nudeln, friere ich ein. Das geht so super. Na, hier ist nochmal Hallo Mikrowelle. So schnell hast du frische Spaghetti. Das ist Wahnsinn. Was noch? Ach so, was passt natürlich zu Pasta und Pizza? Was trinkt man dazu? Na? Ein Glas Rotwein. Natürlich, lecker. Wer seine Gläser nicht selbst spült, überlasst das seinem Partner oder der Spülmaschine. Bei Version 2 der Spülmaschine passen aber die Gläser oft nicht zurecht in den oberen Spülkorb. Ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen. Finger hoch von euch, wer wusste, dass man den oberen Spülkorb absenken kann? Das ist so geil, denn an der Seite, wo die Schienen sind von dem Korb, sind so Plastikhalter. Und da müsst ihr mal genau drauf gucken. Da gibt es irgendwo so kleine Punkte, auf die man draufdrücken kann, Wenn man rechts und links gleichzeitig drückt, lässt sich das Fach nach unten absenken. Das ist absolut genial. Kriegt ihr auf jeden Fall Weingläser oben rein. Unten zwar dann nicht mehr so riesige Töpfe, aber die spült man eh am besten von Hand, weil die braucht man eh öfter. Wer von euch lieber Bier statt Wein trinkt und vergessen hat, Bier kalt zu stellen, der sollte zu folgendem Trick greifen. Wickel die Flasche einfach in ein feuchtes Küchentuch, also diese Wisch- und Weg-Dinger ein, und also Küchenrolle, ne? Wie sagt man dazu? Genau, Küchenrolle. Und legt die dann damit ins Tiefkühlfach. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Getränken, aber bitte nicht vergessen, das geht recht fix. Und wer schon mal eine Flasche platzen gelassen hat im Tiefkühl, weiß, das ist keine schöne Angelegenheit. Wenn du aber eine größere Party planst und der Kühlschrank ist schon voll und du hast keinen Platz mehr für Getränke, du hättest aber gerne gekühlte Getränke, ist auch kein Problem. Mit diesem Trick kannst du auch große Mengen an Getränken in wenigen Minuten eiskalt herunterkühlen. Alles, was du dazu brauchst, sind Wasser, Eis und viel Salz. Die Flaschen oder Dosen oder Getränkegefäße einfach in ein ausreichend großes Gefäß legen, Crushed Eis oder Eiswürfel und Wasser draufgeben und großzügig Salz untermischen. Also das Verhältnis Eis zu Salz etwa 3:1. Also auf 1 Kilo Eis circa 330 Gramm Salz. Ein paar Minuten warten und eiskalte Getränke genießen. Funktioniert, denn dahinter steht die Physik. Die Physik hinter dem Trick ist, das Salz bringt die Eiswürfel zum Schmelzen. Die dafür benötigte Energie entziehen sie der Umgebung, also den Getränken, die ja wärmer sind, also mehr Energie haben. Außerdem setzt Salz den Gefrierpunkt des Wassers herab. Das heißt, eine gesättigte Kochsalzlösung friert erst bei minus 21 Grad Celsius. Vorsicht, die Flaschen nicht zu lange im Eiswasser liegen lassen, sonst können die auch dort platzen.
Achtung, jetzt kommt die Werbung. Kennt ihr eigentlich die leckeren Brotretter-Gewürze? Damit macht ihr euch leckere Snacks aus altem Brot. Und das ist gut für die Umwelt und mega lecker. Das Eis findet ihr auf brotretter.com.
So, wer sich nicht gerne selbst Snacks macht, wie gerade gesagt, der nascht vielleicht gerne Pistazien. Und wer von euch gerne mal diese kleinen Nüsschen aus den Schalen pellt, der weiß, dass sich da immer ein paar Sträuben geöffnet zu werden. Kleiner Spalt offen und man versucht mit aller Gewalt und seinen Fingernägeln die Schale zu öffnen. Das kann auch mal schmerzhaft werden. Aber es ist im Grunde so einfach. Ich muss es probieren. Ich habe keine Pistazien zu Hause. Aber wieso nimmt man nicht einfach eine Schale von einer geöffneten Pistazie, schiebt sie in die Hälfte ein Stück in den Schlitz und dreht? Also klingt für mich völlig logisch. Habe ich selbst noch nie dran gedacht. Muss ich probieren. Kommen wir zu einer kleinen Schnelltipp-Runde. Dein kleines Küchenmesser ist stumpf, aber du hast keine Lust, den Messerschärfer rauszukramen, beziehungsweise hast du gar keinen. Dann nimm einfach ein Keramikgefäß, zum Beispiel eine Tasse oder kleine Schüssel und reibe die Klinge des stumpfen Messers im ca. 15 Grad Winkel über den stumpfen Bodenring. So wird dein Messer definitiv wieder scharf. Kinderparty angesagt? Leckeres Obst aus Götterspeise machen. Orangen oder Zitronen halbieren, aushöhlen und dann mit Götterspeise befüllen. Im Kühlschrank hart werden lassen und vor dem Servieren die Hälften aufschneiden in passende Stücke. Geht natürlich am besten mit Orangen. Ich überlege aber gerade, früher gab's bei uns auf Partys immer Wackelpudding mit Wodka. Wäre doch auch mal ein Party-Gag. Nur dann bitte darauf achten, dass die Kinder nicht denken, das wäre der gleiche Wackelpudding, also Götterspeise, wie auf dem Kindergeburtstag. So. Das war's mal wieder für heute. Ruckzuck ging die Zeit wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und probiert auch Sachen aus. Ich freue mich sehr, wenn mir jemand schreibt, dass er Sachen ausprobiert hat, ob sie funktioniert haben oder ob sie nicht funktioniert haben. Oder wenn ihr noch andere Tipps für mich habt, gerne rüberschicken. Es kommt sicherlich noch ein zweiter Teil irgendwann, weil Lifehacks kann man immer gebrauchen. Und somit bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine wundervolle Zeit zu wünschen und, wie ich immer so schön zu sagen pflege, bleibt hungrig auf das Leben. Bis bald. Ciao.